Ja. Heute hat mir jemand am Tisch gesagt, weißt du, mit dem Thema habe ich immer Mühe. Es ist manchmal nicht einfach, dem Bösen einfach so zu widerstehen. Wie widerstehe ich dem Bösen? Und ich habe vorhin beim Lobpreis gedacht, für mich selber, es ist immer wieder, es entwickelt sich Kraft, es entwickelt sich Nähe von Gott, wenn wir Gott anbeten. Wenn wir ihm zusingen und ihm sagen, wie wir ihn lieb haben. Und wir haben im Wochenende sicher ein bisschen von dieser Nähe gespürt. Viele von uns, die in dem Wochenende waren, sind, haben etwas gespürt von dieser Nähe von Jesus selber. Und ich glaube, das ist das Zentrale. Wenn man schon über das Thema redet, ganz von Anfang, das Zentrale ist, dass wir an Jesus dranbleiben. Dass wir auf ihn vertrauen. Dass wir ihm seine Macht in Anspruch nehmen. Und wir dürfen wissen, dass wenn wir ihn anbeten, von ganzem Herzen, unsere Herzen nach außen rühren und sagen, Jesus, ich habe dich lieb und ich bete dich an. Und ich ehre dich. Und dein Name ist über allen Namen. Und du bist der einzig wahre Gott. Und ich möchte nach deinem Willen leben. Wie oft singen wir doch da in diesen Liedern? Genau so, in dem Sinn, ausgedrückt. Und wenn wir das von Herzen machen, dann gehört das Gott. Und ich sage euch, das ist ein Widerstehen gegen das Böse. Das ist das Proklamieren vom Sieg von Jesus. Und wir möchten heute gar nicht den Fokus zu stark auf das Böse, auf das Finstere, auf die Dunkelheit richten, sondern in dem Fokus bleiben, eben Jesus vor Augen zu haben. Er ist der König von der Herrlichkeit. Er ist der, der das Licht gebracht hat in die Welt. Er ist der, der die Finsternis überwunden hat, das Böse überwunden hat. Und trotzdem müssen wir ein bisschen darauf eingehen, so ein bisschen zeichnen, was das Böse könnte sein. Wie stellen wir uns denn das Böse vor? Und vielleicht haben wir so ein bisschen innerliche Bilder. Welche Assoziationen gibt es uns, das Böse? Vielleicht kommen uns Filme in den Sinn. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann wären die Filme zum Beispiel, wird viel mehr so die finsteren Mächte und das Dunkle dargestellt, als das Licht, das Helle, das Gute, oder? Stimmt's? Irgendwie zieht doch, wenn ein Film so eine düstere Person oder irgend so eine unterschwellige Finsternis hat, ist etwas, was einem so richtig anzieht, manchmal, was spannend macht, oder? Aber es ist gar nicht so einfach, das Gute darzustellen. Oft kommt dann das Gute so ein kitschig über, oder? Stimmt's? So ein bisschen unecht, so irgendwo, ja, passt jetzt irgendwie nicht ganz drin. Aber das Böse ist manchmal ziemlich authentisch. So die finsteren Mächte, die Fratzen. Ist ziemlich authentisch, dunkelt es mich, wie es eben in der reellen Welt, in der unsichtbaren Welt auch ist. Die Sicht von vielen Menschen ist, Gott ist gut. Gott ist eine gute, reale, persönliche Macht. Und das Böse, das ist ein Teufel. Auch eine reale, persönliche Macht. So quasi Gott und sein Gegenspieler. Und das ist gar nicht so daneben. Denn das Gute braucht ja schließlich einen Gegenspieler. Sonst kann es ja gar nicht sich als gut beweisen. Und das Schlecht braucht etwas, wo sagt, hey, das ist schlecht. Schau, ich bin gut. Um das können zu beweisen. Es ist also das Gute und das Böse, so ein schwarz-weiss. Vielleicht hören wir das nicht so gern. Vielleicht denke ich mal, da gibt es so viele Graustufen. Und das ist wahr, es gibt Graustufen. Die Bibel unterscheidet eigentlich ganz stark zwischen dem Guten und dem Bösen. Und beides, dass beides irgendwie zusammenspielt, so ein bisschen vermischt ist, da können wir uns ja nicht so richtig vorstellen, oder? So ein bisschen. Mal hat jemand gesagt, ja, Gott macht auch Fehler, weißt du? Gott hat auch seine Fehler gelernt. So quasi, Gott hat Verschiedenes falsch gemacht, gesündigt. Und dann musste ich sagen, nein, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben. Entweder ist er gut und er ist voller Liebe, wie er sagt. Und er ist wunderbar und gross und stark. Und er ist ohne Fehler. Oder dann ist er irgendwie wie mir. Wenn er so ein bisschen durchmischt ist, dann ist er wie ich, oder? Ich mache auch einen Fehler. Und die mache ich etwas Gutes. Ich hoffe, mehr Gutes, als dass sie anders machen. Aber so einen Gott will ich nicht haben. Sondern ich will einen Gott haben, wo wirklich nicht uneins ist in sich selber, sondern so der feste Fels ist, wie es heisst von Jesus. In Markus 3, 24 heisst, wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Der Gott hat keinen Bestand. wenn er wollte gut und schlecht sein gleichzeitig. Manchmal ist es aber einfacher, dem Teufel zu glauben, als Gott zu glauben. Denn der Teufel, der macht sich auf. Der investiert sich. Der macht unglaublich viel Werbung. Es hängen Plakate um. Er macht unglaublich viel Lärm um sein Reich, um sich selber. Wir haben es schon gesagt, Film zum Beispiel. Wie viel Mal werden satanische Mächte verherrlicht in Filmen, die wir schauen? Bewusst oder unbewusst? Niederschwellig oder ganz klar, offensichtlich? Satan ist praktisch immer dran am Manipulieren. Er versucht Menschen immer auf irgendeine Art reinzuziehen, zu verführen, zu fangen, zu fesseln. Und das ist ein Unterschied, wo man können Gott und Satan unterscheiden. Gott manipuliert nie. Ich habe gerade noch nie erlebt, dass er mich manipuliert hätte. Er hat gesagt, komm Michi, ich mache jetzt das, weißt, ich will jetzt, ich brauche jetzt das. Sondern er hat mir immer die Freiheit gelassen, völlig. Wir haben schon gesagt, schau, das ist gut. Aber ich habe immer völlig Freiheit gehabt, um zu entscheiden, welchen Weg dass ich will gehen. Satan fragt dich nie. Das heisst, wer dem Teufel den kleinen Finger gibt, der nimmt die ganze Hand und den Arm und den ganzen Körper, oder? Er reisst an sich, wann er kann, an sich reisen. Das macht Gott nicht. Ein wichtiges Kennzeichen, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Es gibt verschiedene Hinweise in der Bibel von Satan. Er ist zum Beispiel ein gefallener Engel. In Jesaja 14, 13 bis 15, Jesaja Kapitel 14, 13 bis 15 heißt. Und da ist von Satan dreht. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf dem Berg der Versammlungen, fernsten Norden. Ich steige höher als die Wolken reichen, denn endlich gleiche ich dem Allerhöchsten. Er hätte wollen so groß sein wie der Allmächtige, der Allerhöchste. Doch in den Abgrund wurdest du geworfen, bis auf den tiefsten Grund der toten Welt. Er ist abgeschmissen worden. Ganz am Anfang von der Schöpfung, ganz am Anfang ist er auf die Erde geschmissen worden, weil er sich hätte über Gott überheben wollen. Satan ist ein Verführer. Auch ein starkes Kennzeichen der Bibel. In 1. Chronik 21, Kapitel 21, Vers 1 heißt es, und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte den König David, dass er Israel zählen ließ. Also Gott hat dem David gesagt, schau, vertrau mir einfach. Ich bin stärker und ich bin an deiner Seite und ich gebe dir Macht und mit mir wirst du jeden Kampf gewinnen. Und Satan hat David können verführen, dass er Gott nicht ganz vertraut hat, sondern gefunden hat, jetzt mache ich Volkszählung. Und schau mal, wie viele Kämpfer ich habe, damit die Sicherheit haben, oder? Und da hat Gott gar nicht gut gefallen. Und er hat sich wirklich verführen lassen. Es gibt verschiedene Beispiele, vielleicht in deinem Leben, wo du das auch schon erlebt hast. Und irgendwann gewusst hast, eigentlich wäre das richtig, aber ich baue jetzt andere, ich möchte jetzt auf andere Sicherheiten bauen. Oder ich brauche jetzt das einfach. Ich lasse mich jetzt halt verführen. Ich sündige jetzt halt im Moment. Ist nicht so schlimm. Aber ich glaube nicht, dass Gott Freude hat, wenn wir uns verführen lassen vom Widersacher. Satan ist ein Zerstörer. Wenn wir das Buch Hiob anschauen, er wollte das Leben vom Hiob zerstören. Vielleicht kennt ihr die Geschichte nicht, aber Satan ist zu Gott gekommen und hat gesagt, Hiob ist ein gerechter Mann, aber glaubst du mir, ich kann ihn so weit zerstören, dass er von dir abfällt, dass er nicht mehr an dich glaubt, dass er dich nicht mehr ehrt. Ich weiss auch nicht, wieso dass Gott das zulassen hat, aber Gott hat zulassen, dass er den Hiob fast zerstört hat. Aber Hiob war ein gerechter Mann gewesen und hat Bestand gehabt vor Gott. Das ist eine andere Geschichte, da müssen wir eine Predigt darüber machen, aber leset mal den Anfang vom Hiob, vielleicht das ganze Buch, ist nicht ganz einfach, aber es gibt uns ein bisschen Einblick in die Strategie von dem Widersacher von Gott. Satan ist ein Versucher, Jesus selber ist versucht worden in der Wüste von ihm, er war in der Wüste, 40 Tage, 40 Nächte, gefastet und ist arg versucht worden, er ist immer wieder gekommen. Satan hat sogar zu ihm gesagt, los, wenn du auf meine Knie gehst, dann gebe ich dir dieses und jenes. Jesus hat immer wieder gestanden, hat sich nicht versuchen lassen. Satan will verschlingen. Das heisst, im 1. Petrus 5 heisst es, er geht um wie ein brüllender Löwe und will verschlingen. Er will fangen. Und so ist er. So hinterlistig, so gemein, so fies. Aber jemand hat einmal gesagt, weisst du, der brüllt zwar, aber er ist hinter Gitter und hat keine Zähne. weil Jesus ihn besiegt hat. Und vor so einem Leuten hätte wahrscheinlich keiner von euch wirklich Angst, oder? Ich einmal nicht. Wenn ich in den Zoo gehe und alle Tiere sind hinter Gitter, dann fühle ich mich ziemlich wohl. Wenn die jetzt frei rumlaufen würden, dann wäre es etwas anderes. Aber wir dürfen wissen, dass Satan besiegt ist. Jesus hat ihn besiegt. Darum brüllt er einfach noch. Manchmal hören wir ihn schreien, aber lassen wir ihn schreien. Aber wir müssen uns nicht versuchen, wenn wir, mit Jesus wir müssen uns nicht verwundern, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir versucht werden. Versucht werden, immer wieder. Er versucht uns zu verführen. Darum heisst es auch in Matthäus 6, wo Jesus sagt, wenn wir beten sollen, heisst es auch an einer Stelle, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wie viele Mal habe ich das schon gebetet? Da sagt Jesus, aber wenn ich versucht wäre, ich will nicht dort drin, ich will nicht dieser Versuchung nachgehen, sondern ich will erlöst werden vom Bösen. Da können wir beten. Wir können Jesus anbeten und sagen, Herr, dein Name sei er und ich möchte dein Leben mir geben, mir selber, dir geben und dir vertrauen und erlöst du mich und befreit du mich vom Bösen. Wir brauchen die Waffenrüstung. Vorher haben wir das Bild gesehen, da von dem, habt ihr vielleicht gedacht, was soll da die ganze Zeit da, der mit seiner ganzen, wie soll man sagen, ganzen Metall um den Körper herum. Die Waffenrüstung eben, aber die brauchen wir. Auf die gehe ich nachher noch kurz ein bisschen mehr rein. Die wird nämlich in Epheser 6, wird die nachher beschrieben. Weil die Mächte der Finsternis sind hinterlistig und mächtig. Wir dürfen die Mächte nicht unterschätzen. Viele von euch denken vielleicht, ja, ist jetzt nicht so wichtig, oder? Hauptsache ist mir in Jesus. Aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn man ein weiss, was da so ein bisschen abgeht. Weil in der realen Welt, für mich ist das die reale Welt, die unsichtbare, dort, wo die Kämpfe stattfinden zwischen Gut und Böse, da, wo wir da erleben, sichtbar unter Menschen, das ist nur ein kleiner Teil von dem, was göttlich, was übermenschlich, übernatürlich abgeht, rund um uns herum. Und es ist doch gut, wenn man ein weiss, was auch die Strategie des Widersachers ist, damit man ihn auch entlarven kann. Also man sollte sie nicht unterschätzen, man sollte sie auch nicht überbewerten. Denn wie gesagt, der brüllende Löwe, der hat keine Zähne und ist hinter Gitter und ist besiegt ein für alle Mal. Halleluja. Wir dürfen im Sieg leben mit Jesus. Warum sollen wir denn an die Existenz vom Teufel glauben? Weil seine Existenz biblisch ist. In Epheser 6, Vers 12 heißt, denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Also da ist ganz klar, oder? Der himmlische Bereich, wo man irgendwo nicht den Einblick kennt mit unseren Augen. Aber werden wir uns doch dem bewusst, dass da ein Kampf abgeht, wo vielleicht manchmal gar nicht so merkt. Im Alten Testament wird Satan nicht so viel erwähnt, aber im Neuen Testament ist es sehr ein aktuelles Thema. Aber Jesus wird versucht von Satan. Jesus war überzeugt von der Existenz von ihm, denn er hat Dämonen austrieben, böse Geister austrieben. Das sind alles so Helfershelfer von Satan selber, wenn er schickt, um uns Menschen zu plagen, um uns Menschen abzubringen von Gott. Vor allem, Jesus hat die Dämonen austrieben, die sind ausgefahren und die Menschen sind befreit worden. Jesus hat Menschen von der Macht von der Sünde befreit, weil er gewusst hat, er musste kommen, weil er gewusst hat, wenn er nicht kommt und stirbt am Kreuz auf Golgatha, um die Sünde von der Menschheit zu tragen, dann hat Satan einfach Macht zum Wirken. Aber dadurch hat Jesus gewonnen und gesiegt. In 1. Petrus 5, 8, 11 heißt es eben, seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Denkt daran, dass die Gemeinschaft eurer Brüder und Schwestern, da wo wir da miteinander erleben, die Gemeinschaft miteinander, in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchzustehen hat. Also, das heisst nicht unbedingt, dass wir durch den Sieg von Jesus einfach alles gewonnen haben, sondern wir werden versucht. Und dann sagt er weiter, der Petrus, ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, sodass ihr euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Ist das nicht ein starkes Wort? 1. Petrus 5. Lohnt sich zum Lesen. Das war Vers 8 bis 11. Sodass ihr nicht zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht für alle Zeiten. Amen. Warum sollen wir an die Existenz glauben? Weil seit Menschen gedenken, ist der Teufel existent gewesen. Erst seit der Aufklärung, ca. im 18. Jahrhundert, hat man angefangen zu zweifeln. Man hat nicht nur zweifelt am Teufel, sondern man hat auch zweifelt an Gott, übrigens. Man hat das sogar gelügnet und gesagt, ist auf sich selber zurückgekommen. Und ich denke, von dem kommen auch die ganze Selbstverwirklichung um. Alles, was so ich bezogen ist, oder Gott in mir, oder Gott in dem Baum dort, oder und so weiter. Ihr wisst, kennt das vielleicht ein bisschen. Wo man Gott überall sucht, nur nicht dort, wo er wirklich ist, nämlich in der Bibel, nämlich in seinem Wort, wo er sich offenbart. Aber wir haben Kirchenväter vor langer, langer Zeit, wo Satan, die Macht von Satan, also die Existenz von Satan, die Existenz von Gott, ganz klar bezeugt haben. Wir haben Reformatoren, wir haben einen Luther zum Beispiel, in der Luther-Film gesehen. Luther hat gekämpft gegen Satan. Er hat Kämpfe durchgestanden, er hat Blut geschwitzt. Er hat ihn zurechtgewiesen, lauthals, weil er gewusst hat, das ist eine Macht, die da ist, wo er möchte widerstehen. Weil er wollte mit Jesus unterwegs sein, weil er hat Gott gefallen. Und nicht den Sünden verfallen, sondern in der Vergebung hineinleben und im Rechtsleben führen. Es ist absurd, die Existenz des Teufels zu leugnen. Das sagt uns schon der gesunde Menschenverstand, oder? Irgendwo, wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selber, müssen wir sagen, es stimmt, es kützelt immer wieder, oder? Wenn wir auch noch so gut sein wollen, wenn man es auch noch so denkt, jetzt haben wir es geschafft. Dann meistens passiert, oder? Hey, jetzt bin ich doch schon, jetzt habe ich doch gemeint. Aber wir haben Jesus. Und es gibt ein Zitat von Martin Luther, möchte ich schnell vorlesen. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er ist Gericht. Also er ist gerichtet. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und wisst ihr, was das Wort ist, wo ihn fällen kann? Wisst ihr, wen im Satan, im Teufel knüschlottert? Genau, wenn man Jesus ins Maul nehmen von Herzen und sagen, schau, Jesus hat gesiegt, du weißt es ganz genau, weil er weiß dann nämlich, aber will es nicht wahrhaben und versucht, alles in Bewegung zu setzen, um doch noch möglichst viele Menschen in sein Reich, in das Reich von der Finsternis, in die ewige Verdammnis reinzureissen. Aber unsere Aufgabe ist es, Menschen rauszuholen. Unsere Aufgabe ist es, die Hölle zu entleeren und den Himmel zu füllen. Und da dürfen wir fröhlich anpacken. Der Teufel ist eine widergöttliche Existenz. Es wirft viele Fragen auf, wenn wir ihn lügeln. Zum Beispiel, warum ganze korrupte politische Regime? Warum Folter und Gewalt auf der Welt? Warum Massenmord? Warum Vergewaltigungen, Drogenring, Terroristenanschläge? Warum die ganzen Okkultismusgeschichten? Warum die grosse Verwirrung? Warum satanische Messen, warum zum Teil sogar Menschenopfer und so weiter, auf dieser Erde ist es ganz grausam zu und her. Und viele fragen dann, ja, wo ist denn Gott da drin? Und vergessen, dass der Widersacher auch existent ist auf dieser Erde. Und wichtig ist auch noch zu wissen, dass der Teufel nur die Seele versucht, die sich bewusst wollen, von der Sünde abkehren und wenn mit Jesus unterwegs sind. Nur die versucht er. Weil die anderen, die gehören ihm schon lange. Genau. Ein Zitat von Michael Green. Wie jeder General, der seinen Feind dazu bringen kann, ihn zu unterstützen, muss Satan angesichts der gegenwärtigen Lage ein großes Vergnügen empfinden. Sie erlaubt es ihm, höchst effektiv und nahezu unbehindert zu operieren, da er darauf vertrauen kann, dass keiner ihn ernst nimmt. Je mehr es ihm gelingt, dass man seine Existenz in Frage stellt, desto besser für ihn. Je mehr er den Menschen in Bezug auf ihre wahre Lage Sand in die Augen streuen kann, umso leichter kann er seine Ziele verfolgen. Also wenn wir gleichgültig sind, seine Existenz lügen, denke ich, das ist nicht so wichtig, nehmen wir ein Problem. Weil dann kann er uns verblenden. Dann checken wir nämlich nicht, wenn er uns angreifen und versuchen. Wie gehen wir mit dem Ganzen um? Eben wie gesagt, gewichten wir seine Existenz nicht zu stark. Wir müssen unseren Fokus nicht auf ihn richten, sondern wir dürfen unseren Fokus getrost auf Jesus richten. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein. Weil es gibt zum Beispiel ungesunde Interessen, es gibt Unglauben. Ungesunde Interessen sind zum Beispiel eben solche, die sich zu stark mit dem auseinandersetzen. Das nimmt einfach ein. Zu stark Konzentration auf den Fürst der Welt. Und der ist immer noch der Fürst der Welt. Jesus nennt ihn so. Nimmt uns ein, führt uns in Spiritismus, führt uns vielleicht in die Versuchung, aus unseren Händen lesen zu lassen. Oder in der Esoterik zu forschen, uns dort einzulassen. Kann etwas Kleines sein in der Schule, Gläserrücken oder irgendetwas. Oder das Horoskop mit Interesse zu lesen. Denke, ah, vielleicht ist da noch etwas dran. Oder Kontaktaufnahme mit Verstorbenen. Oder ein Hexenkult oder irgendetwas. Vielleicht hat der eine oder der andere eine Erfahrung gemacht in dieser Beziehung. Und ich möchte ganz klar sagen, dass die Bibel gar keine Freude hat und die Bibel das eigentlich verbietet und ganz klare Worte dazu hat. Im 5. Mose, also ganz am Anfang von der Bibel 18, Vers 10 heißt, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt. Gott verurteilt das. In Offenbarung 21,8 heißt, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in den Pfuhl, also in den brennenden See hineingeworfen, wo letztlich die Verdammnis ist, wo letztlich die ewige Verdammnis ist, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und dann nennt er auch Zauberer mit den Götzendienern, mit den Lügnern, mit den Unzüchtigen, mit den Mördern. Für Gott macht das keinen Unterschied. Und er will nicht, dass wir uns da danach ausrichten. Die Bibel richtet den Schwerpunkt nie auf den Widersacher, sondern immer auf Jesus Christus. Auf den liebenden Gott. Der liebende Gott, der den Menschen mit seiner Gnade begegnet und in Beziehung treten möchte mit ihnen. Es gibt eine andere Geschichte. Unglauben. Eben Menschen, die Satan verleugnet. Konsequenz. Menschen schauen den Worten nicht ins Auge, wie wir gesagt haben. Verblendung. Falsche Realitäten. Für mich ist, wie gesagt, nicht die Welt da, die ich sehe vor Augen, je länger, je mehr, die reale Welt, sondern ich möchte den wirklichen Schauplatz anschauen, wo wirklich die Kämpfe stattfinden, nämlich in der unsichtbaren Welt. Dort werden die wesentlichen Entscheidungen getroffen. Und das ist eine ganz andere Sichtweise. Und wenn wir uns von Gott, von Satan abwenden und sagen, wir glauben dir nicht, oder wir glauben nicht an dich, oder, also wir müssen ja nicht an ihn glauben, aber wir glauben nicht an deine Existenz, dann erreicht er sein Ziel. Was ist Taktik? Was sind Methoden und Ziele von ihm? Zerstörung. Er ist Betrüger, Zerstörer, Ankläger, Verleumder. Er gibt Gott Schuld an allem. Er versucht, Menschen und Gott selber schlecht zu machen. Er schlägt uns mit Blindheit und Zweifel. Zweifel an Gott. Die Eva, ganz am Anfang der Bibel, hat schon angefangen zu zweifeln an Gott. Weil die Schlange ist auf sie zugekommen und hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt, dass du nicht darfst von dem Baum essen? Von dieser Frucht essen, von dem Baum? Das heißt, dort, die Schlange war das Klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Und dann hat Eva gesagt, natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet alles wissen, genau wie Gott. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Gott, Satan projiziert so ein bisschen seinen Wunsch auf Menschen. Oder er hätte sich erheben. Er wollte grösser sein als Gott selber. Und er projiziert das so ein bisschen die Eva hin und sagt, weißt, wenn du da isst, wenn du da machst, wenn du dich versündigst, dann wirst du sein wie Gott. Er möchte unser Gewissen untergraben. Er möchte uns verwirren. Er sät Zweifel in unser Leben. Und in 1. Mose 2, 16 bis 17 heißt es, weiter sagte er zu ihm, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, das heißt Gott, nur nicht von dem Baum, dessen Früchte Wissen geben, sonst musst du sterben. Und wir müssen uns klar machen, dass gerade der erste Zweifel von der Eva dazu geführt hat, dass die ganze Menschheit letztlich jetzt unter dem leidet. Gut, wenn es nicht sie gewesen wäre, dann wäre es jemand anders gewesen, der trotzdem von dem Baum gegessen hat. Aber es ist irgendwo ein bisschen da in Erfüllung gegangen, was Satan gesagt hat. Ja, sie hat können unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und sie hat Scham bekommen zumal. Sie hat sich versteckt. Sie hat sich müssen verstecken vor Gott. Sie haben sich nicht mehr getraut, mit Gott eine Beziehung zu haben, weil sie gewusst haben, oh, jetzt haben wir etwas falsch gemacht, oder? So geht es doch oft auch. Wir wissen, jetzt habe ich einen totalen Schrott gebaut. Dann distanzierst du dich noch viel mehr von Gott, anstatt dass du wieder auf ihn zurennst und sagst, Herr, es tut mir leid. Ist oft die Tendenz ja noch grösser, dass man sich zurücknimmt und sagt, ich muss mich verstecken vor Gott, ich kann doch nicht mehr existieren von dem. Und genau da ist ja die Verblendung. Genau das ist das, was du nicht machen musst, sondern du darfst genau dann, wenn so etwas passiert ist, genau dann, wenn das Gewissen dich anklagt, dann darfst du zu Jesus gehen, genau dann. Aber dann kommt eben Satan. Satan, der dich zuerst verführt, kommt nachher eben und klagt dich an und sagt, hey, du willst Christ sein, hä? So kannst du doch nicht unterwegs sein. Gott hat uns sehr grossen Freiraum gegeben in unserem Leben. Er hat uns nicht viel verboten. Aber verbietet uns das, was nicht gut ist für uns. Weil letztlich hat ja der Biss in den Äpfel von Eva auch dazu geführt, dass der Mensch das ewige Leben verloren hat. Und sterblich geworden ist. Vergänglich geworden ist. Die Sünde ist in sein Leben gekommen und so weiter. Satan fordert uns stark raus. In Sexualität, in der Ehe, Familie, Alkohol, Drogenkonsum. Und so weiter, und so weiter. Er möchte Zweifel in unser Leben hineinsehen. Satan lügt auch, dass der Mensch bestraft wird. In 1. Mose 3, Vers 4, da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keinesfalls des Todes sterben. Er versucht uns einzureden, dass da nicht wahr ist, was die Bibel sagt. Konsequente sind Scham, wie wir gesagt haben, sich verstecken, rausschmissen aus dem Paradies, das ewige Leben verloren. Aber macht Gott? Was macht Gott? Und das ist seine Strategie. Nachdem das Eva und Adam gesündigt haben, kommt er und sagt, Adam, wo bist du? Er hat schon gewusst, was passiert ist. Aber er wollte die Beziehung wiederherstellen. Sein grosser Wunsch war, hey, wieso hat er das gemacht? Ich kann ihm doch alle Freiheit geben. Aber wieso hat er das gemacht? Aber ich rufe euch, kommt, ich kann es nicht sein, ich habe euch geschaffen, ich habe euch lieb. Und das sagt Jesus heute noch. Adam, Eva, Petra, Roger, wer auch immer, Michi, wo bist du? Gott ruft heute in dein Leben hinein, wo bist du? Wenn wir unterwegs sind, und jetzt möchte ich noch ein bisschen auf das eingehen, ganz kurz zum Schluss, was wir tun können, können wir eins machen, wenn Satan uns versucht, wenn er auf uns zukommt, wir merken, hey, der Typ hat mich doch mal versucht, den können wir im Offenbarung 2,10 anheben, das ist nämlich sein grosses Los, seine Zukunft. Da heisst es, dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel sagen, jetzt ist es geschehen. Unser Gott hat gesiegt. Jetzt hat er seine Gewalt gezeigt und seine Herrschaft angetreten. Jetzt liegt die Macht in den Händen des Königs, den er gesalbt und eingesetzt hat. Der Ankläger unserer Brüder, der ist Satan selber, der uns anklagt, ist gestürzt. Er, der sie Tag und Nacht vor Gott beschuldigte, ist nun aus dem Himmel hinausgeworfen. Wir können ihm sagen, dass für ihn das ewige Zähneknirschen in der Hölle wird sein. Und er wird verdammt sein. Und er wird für Ewigkeit gebunden sein. Das können wir ihm sagen. Wir haben den Sieg. Und das ist unsere Kraft. Wir können ihn auf das aufmerksam machen und sagen, schau mal, wenn du mich versuchen willst, dann sage ich dir, was deine Zukunft ist. Und da mag er nämlich gar nicht unbedingt wirklich verleiden. Wie sieht denn unsere Ausgangslage aus? Genau. Du bist schon da. He? Auf der einen Seite haben wir das Reich von der Dunkelheit, auf der anderen Seite das Reich vom Licht. Und auf der einen Seite Satan, Jesus, die Sünde, Vergebung, die Abhängigkeit von der Sünde, die Abhängigkeit von Gott, der Tod, das Leben und die Zerstörung, wie wir es gehört haben, und das ewige Leben. In Kolosser 1,13 heißt: Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Das ist unsere Position gegenüber ihm. Wir sind im Reich von seinem geliebten Sohn. Wir dürfen dort sein. Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus lebt in uns. Er hat uns versprochen, alle Tage bis ans Ende der Welt bei uns zu sein. Wir sind Kinder Gottes. Der Tod, der Lohn von der Sünde, ist der Tod. Aber er hat die Macht überwunden. Wir sind vollkommen abgekoppelt von dieser Macht von Satan. Wir gehören ihm. Und keine Macht kann uns aus seiner Hand reissen. Da bleibt bloß Versuchung. Aber auch der können wir widerstehen. Wie verteidigen wir uns denn gegen diesen Angriff? In Epheser haben wir die verschiedenen Werkzeuge. Wir haben zum Beispiel den Gurt der Wahrheit. An dieser Waffenrüstung haben wir einen Gurt, den Gurt der Wahrheit. Die Wahrheit über Gott in unserem Leben. Die Wahrheit erfahren wir aus der Bibel. Die Wahrheit erfahren wir, indem wir mit anderen Menschen austauschen. Die Wahrheit erfahren wir manchmal von Gott direkt in unser Leben hinein. Die Wahrheit über den Allmächtigen. Wir haben einen Panzer von der Gerechtigkeit. Es ist nicht menschliche Gerechtigkeit, die wir so leben sollen, sondern göttliche Gerechtigkeit. Und die ist oft anders, als wir denken. Wir können Stiefel anlegen vom Evangelium. Stiefel vom Frieden. Stiefel unterwegs sein für Jesus. Mit dem Missionsauftrag, mit der Botschaft, Jesus weiterzugehen. Wir können den Schild vom Glauben aufheben, mit dem wir alle Fürpfeil von Satan einfach so abwehren. Wir haben den Helm vom Heil, das Heil, wo unsere Gedanken heilt, wo uns hilft, da zu denken, was Gott möchte denken, wo uns hilft, der Versuchung zu widerstehen, Pflanzen oder das, was aufwachsen im Keim zu ersticken. Wir haben das Schwert vom Geist, das ist das Wort Gottes, Fundament von unserem Glauben, ein Schwert. Die Bibel sagt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist eine starke Kraft, Macht in unserer Hand. Und Jesus hat vor allem das Schwert auch gebraucht, wo er versucht worden ist. Er hat nämlich Bibelstellen zitiert und hat mit dem Satan einfach in die Ecken hineintreiben können. Wie greifen wir denn an? Wir müssen uns nicht fürchten. Eben wie gesagt, Satan schlottert die Knie, wenn wir nur Jesus schon aussprechen. Er weiß ganz genau, dass er besiegt ist. Und wichtig ist auch noch, da heißt in 2. Korinther 10, 4 bis 5, die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Und das Gebet ist eine starke Macht. Wenn wir über die Ziege treten, wenn wir das hören, Michi, wo bist du? Da kann ich ins Gebet gehen und sagen, Herr, da bin ich. Ich komme mit meinem ganzen Schrott vor dich. Das ist Strategie, wie ich gegen das Böse ankämpfen kann. Das Bekennen von unserer Sünde ist eine ganz starke Waffe in unserer Hand. Eine ganz starke Waffe in unserer Hand. Da müssen wir uns bewusst sein. Und wir sollten immer wieder die Waffenrüstung anziehen aus Epheser 6. Und die Bibel ist unser Fundament vom Glauben. Wenn wir sie gut kennen, darf man viel Kraft daraus schöpfen für den Alltag. Und heute hat mir gerade jemand am Tisch gesagt, weisst du, ich möchte jeden Tag mehr in der Bibel lesen. Und es gibt mir Kraft, ich merke, ich spüre, es hilft mir. Gott hilft mir, Gott redet durch das Wort Gottes zu mir. Sind wir uns bewusst, dass Gott unendlich viel grösser ist als Satan? Und Gott lebt in uns, wenn wir uns für ihn entschieden haben. Einerseits die Beziehung pflegen, das Gebet vor Gott sein, aus dem heraus leben, aus dem schöpfen, aber auch das Handeln. Hilft uns auch, das Verkünden von der guten Nachricht, das Lobpreis machen, Lieder singen, wo man nicht eine CD einschieben daheim mal, wenn es einem langweilig ist, wenn man allein ist, wo und einfach Lobpreis machen. Beim Staubsaugen zum Beispiel oder beim Abwäschen. Hey, das ist im Fall, das macht die ganze Atmosphäre, ändert die ganze Atmosphäre. Wir sind mit verschiedenen Sachen ausgerüstet worden von Gott. Wir können unterwegs sein und können Menschen die Hände auflegen, für sie beten. Wir können Hoffnung haben, wir können Glauben haben. Wir können Menschen helfen mit dem Wort der Weisheit. Wir können Menschen beistehen, mit der Liebe, der Barmherzigkeit. Das sind alles Waffen, wo wir dürfen kämpfen, wo wir dürfen Segen weitergeben. Denn Gott möchte Fluch in Segen verwandeln. Und ich möchte dir einfach noch zum Schluss etwas mitgeben, wenn Satan dich angreift. Wenn er kommt, dann lasse ich ihn nicht beirren, sondern entlarve ihn und sage ihm, schau mal, deine Zukunft, du hast verloren. Und da weiss er ganz genau. Ich erinnere dich daran, dass Jesus gesiegt hat. Und ich bin ein Kind Gottes und ich habe nichts mit dir zu tun. Und ich möchte den Mut machen, zu lernen, in dem ich jetzt lebe, Gott zu bitten, Jesus, hilf mir, dass ich sehe, wo die Versuchung kommt, dass ich richtig handle. Gib mir, es gibt so ein Wort, das heisst, also eine Begabung vom Geist, von der Unterscheidung, dass ich kann unterscheiden, was ist von dir, Jesus, und was nicht. Dass ich mich kann abwenden im Alltag. Das ist manchmal nicht so einfach und das braucht viel Mut und es braucht viel Übung und es braucht vielleicht viele kleine Schritte. Aber Gott hilft uns genau dort drin. Wenn wir dranbleiben, handelt, immer wieder vor ihn kommen, ihn um Vergebung bittet, immer wieder ihm sagen, Herr, ich, immer wieder mit dem ganzen Schrott zu ihm kommen und nicht vorlaufen, weil er ruft unseren Namen, jeder von uns. Und er möchte, dass wir Beziehung zu ihm. So wünsche ich mir, dass jeder von uns immer mehr dieser Versuchung nicht nachgibt, sondern darf widerstehen. Und darf Sieg haben in seinem Leben, in den verschiedenen Bereichen, wo wir drinstehen. Sieg für dich und für mich und für das Reich Gottes. Amen.